Herzlich willkommen am Spieltisch. Ihr hört Brettgespräche, den Brettspiel-Podcast für alles, was auf den Tisch kommt. Hier sind eure Startspieler Phil und Basti. Hallo, hallo, hallo. Ah ja, jetzt ist mein persönliches Intro jetzt.
Er ist wieder da.
Ja, genau. Er war nie weg.
Nee. Sehr schön. Du warst vor kurzem unterwegs, wie ich hörte.
Ich war unterwegs. Wo war ich denn? Ach, auf dem Brettspielwochenende.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also nur noch unterwegs.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja schon wieder ein bisschen her.
Jetzt. Ja, aber du hast noch nicht davon erzählt. Daher, dann hau doch mal raus.
Ja, das stimmt. Ja, ich war bei Basweiler spielt, war ich bei der lieben Becky. Also der eine oder andere, Grüße gehen raus, kennt sie ja. Wir erwähnen sie ja öfters mal. Sie ist auch eine begeisterte Zuhörerin hier, deswegen.
Vielen Dank dafür. Ja, Herzen danke. Gehen raus.
Und ja, da haben wir, dieses Mal war das 2 Tage. Normalerweise machen die immer einen Tag, das ist mal in Basweiler dann. Wie wundert's, Basweiler spielt. Da in dem Gemeindehaus, in der Innenstadt ist das bei denen. Und ist das immer von 13 bis Open End, samstags oft. Alle, ja, ich würde immer pro Quartal, also 3 bis 4 Mal im Jahr ist es. Und ja, da waren wir dieses Mal 2 Tage. Diesmal haben sie nämlich auch Sonntag aufgemacht. Und da war es auch noch von 12 bis 18 Uhr. Das ist aber jetzt einmalig gewesen, glaube ich. Jetzt der nächste Termin ist jetzt im Juli, Mitte Juli. Aber das steht auch immer bei denen auf der Seite. Bei Instagram findet das auch. Und dann kann man mal gucken. Und ja, da bin ich immer am Zocken. Bis jetzt war ich auch jedes Mal da. Und da kam einiges auf den Tisch. Und ja, ein paar Sachen von den Spielen, die alle auf den Tisch kamen, werde ich heute auch berichten, weil wir haben ja heute eine Gespielt-Folge. Und da werde ich dann auch drüber reden. Diesmal hat jeder von uns 2 Spiele mit dabei.
Aufgrund des Zeitdrucks, den wir momentan haben.
Genau. Und weil ja auch Ferien sind.
Genau.
Wenn wir aufnehmen. Dementsprechend, ja. Nee, aber was mich sehr begeistert hat, da gibt es auch immer eine Blood on the Clock Tower Partie. Und ich hatte meine Tochter, war mit einer Freundin unterwegs, weil da ist auch ein Stadtfest gewesen. Und dann wollte mal raus und da war dann raus mit der. Und auf einmal kommt die Freundin wieder und sagt, da wollte ich nur wissen, hä, wo ist meine Tochter? Ja, die spielt oben gerade Blood on the Clock Tower. Da habe ich mir gesagt, Alter, nee, ne? Und wir müssen dabei anmerken, meine Tochter ist 8. Also.
Und echt krass. Also.
Ja, genau. Und dann dachte ich, musste ich mir das selber angucken. Und dann hockt die da wirklich in der Ecke, umringt von 3 oder 4 Erwachsenen, die alle dann reden. Ja, was hast du gehört? Ja, ich habe gehört, dass der eine das getuschelt hat. Und also die war wirklich am Diskutieren da. Und wir müssen jetzt auch sagen, festhalten, die hatten 6 Partien an diesem Wochenende. 5 davon hat sie mitgespielt. Und sie hat 2 davon gewonnen. Das muss man auch sagen. Gegen Erwachsene. Das fand ich sehr phänomenal.
Also. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das so, ja, für Kids so nahbar ist. Also.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber vielleicht liegt es auch an dem, der das dann ja vorstellt. Du hast ja immer einen Leiter, ne, der das dann da leitet, das Ganze. Und ich glaube, wenn du das gut machst, dann kannst du da auch Kinder mit reinholen. Ich meine, klar, du kannst jetzt keine Kinder da, die da rumhüpfen und sofort überpetzen und so. Ne? Aber meine Tochter hat das jetzt scheinbar recht gut gemacht. Einmal ist ihr wohl ein Fauxpas passiert. Da war sie ein Scherge und hat dann irgendwie verraten, wer der Dämon ist, als sie dann rausgeflogen war. Und da mussten sie die ganze Partie abbrechen.
Ich mache euch fertig, wie ihr mich fertig gemacht habt.
Genau. Ihr bringt mich um, dann mache ich ihn auch alle. Auf jeden Fall, ja, das war halt einmal, aber das fanden sie jetzt nicht so schlimm. Danach haben sie sofort wieder eine neue gestartet.
Aber trotzdem. Aber das ist aber tatsächlich, ne, so eine Sache. Also ich habe ja, das kann man mitnichten vergleichen, aber Tempel des Schreckens mit meiner Tochter gespielt, als sie damals 8 war. Mhm. Und noch mit einer anderen Freundin von ihr. Und da hast du manchmal schon so Momente gehabt, wo sie so die Augen links, rechts so hingeguckt haben, so nach Motto, aha, lügst du mich jetzt an oder nicht? Ja, wo du halt so rausgucken konntest, okay, ja, das hier ist kein Abenteurer, das ist schon ganz klar.
Ja, ich habe jetzt auch mal Tempel des Schreckens gespielt. Weil mein Sohn hat mir Tempel des Schreckens, das ist dieses Kartenspiel, ne? Mit den Schatzjägern und so, ne?
Ja, genau, richtig. Ja.
Genau. Nee, ich fand's ganz cool. Ist halt alles runter, noch ein bisschen runtergebrochener noch als Werwölfe und Co. Und du brauchst halt nicht so viele Leute, ne? Das geht. Auch schon mit, wie viel waren wir? Wir haben es jetzt nur zu viert gespielt. Aber das ist ja dann auch angepasst dementsprechend, ne? Das fand ich ganz gut.
Genau. Ich glaube, mit 6, 7 Leuten ist es am besten. Und es lebt halt natürlich, wie bei ganz vielen Deduktionsspiele, davon, dass du halt viel redest da, ne? Und versuchst zu argumentieren und ne, so paar Blendgranaten da reinzuwerfen.
Ja, ich muss auch sagen, mein Sohn hat gewonnen. Der war nämlich der Einzige, der halt diese zwei Fallen aufdecken lassen musste. Und er hatte die Fallen vor sich liegen. Das wusste aber ja keiner. Aber er hatte auch beide vor sich liegen. Alle anderen hatten die Schätze vor sich liegen. Und er hat es wirklich so hingekriegt, dass alle dachten, er hätte die Schätze. Also haben sie immer bei ihm gesucht und dann hat er dann gewonnen. Ich weiß es auch nicht, aber das hat er echt sehr gut hingekriegt. Also meine Kinder sind scheinbar sehr talentiert, was Deduktion und Social Deduction angeht. Keine Ahnung. Wusste ich gar nicht, aber vielleicht sollten wir nochmal über das Thema Lügen reden. Da sind sie erschreckend zu gut drin.
Genau, ich sehe dich so, ich sehe dich richtig, ne? So nach Motto, oh, total der stolze Papa am Brettspielwochenende und dann also alle müde sonntagsabends nach Hause fahren und alle hinten pennen und du am Steuer bist, so denkst du so... Moment.
Ja, genau so war es auch.
Wir müssen noch mal darüber sprechen, wer hier lügt und blöffen kann, ja?
Das stimmt, so war es.
Das machen wir doch nur außerhalb, Papa.
Ja, nur, immer. So oft, wie die mich schon ausgehebelt haben bei irgendwelchen Sachen, die sie unbedingt wollten. Ja.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei mir ist das ganz, ganz anders.
Ja, bestimmt. Aber ich habe jetzt auch ein Spiel gespielt an dem Wochenende, was du jetzt ja vorgestellt hast vor kurzem. Und das war Royal Society of Archaeology. Und das fand ich gut, also sehr gut. Also ich muss zustimmen, was du mir gesagt hattest, dass das Board zu groß ist. Ja. Kleiner wäre besser, weil dadurch ist mir auch so ein bisschen die linke Seite dann abhanden gekommen und man hat mehr so auf die Seite gespielt, wo man sich hinsetzen konnte. Aber trotzdem ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Also wirklich ein reiner Euro ist das, ne? Das ist wirklich so komplett. Da ist also,
so ziemlich alles, was ein Euro kann, wird da eingesetzt, genau.
Ja, so ist
und es auch. Sehr, sehr gestreamlined. War es hier weit auseinander mit den Punkten oder ging's?
Nee, es ging. Wir waren alle hinten, auf der letzten Leiste nach oben zu 75 Punkten ist, glaube ich, das Maximum, was du da kriegen kannst, ne? Bevor du wieder auf Null gehst, einmal rund. Und da standen wir alle so, dass wir da auch in diesem Punktebereich waren, auf der Leiste.
Ja, alles relativ nah beieinander, sehr gestreamlined. Ja, ich habe es ja auch, ich spiele es gern nach wie vor. Und nach wie vor auch die gleiche Meinung von dem Spiel, das ist einfach... Echt cooles Ding, mittelkomplexer Euro ist, cooles Ding, schön gestreamlined, schnell erklärt eigentlich und trotzdem seine Tiefe hat.
Ja, da auch nochmal danke an die super Erklärung von an die Carina, Grüße gehen raus, die kennst du ja auch noch.
Ja, selbstverständlich, Grüße gehen raus.
Ja, und dann habe ich noch ein Spiel, was mich interessiert hat, so ein Plättchenlegespiel, Viva Katrina ist das, ist so angesiedelt in dieser... Ja, in diesem Totenfest da in Mexiko, ne, wenn die dann so da feiern auf den Straßen und so, alles so bunt und so. Und da ist das so ein bisschen angesiedelt. Das ist auch, das Cover sieht auch so aus. Hatte ich nicht auf dem Schirm, gibt's auch noch nicht auf Deutsch, soll aber wohl in Deutschland erscheinen, ist aber echt cool gewesen, hat mir Spaß gemacht. Aber wenn es dann mal auf Deutsch kommt, werde ich es nochmal spielen, weil ich habe es ja jetzt nur einmal mitgezockt, deswegen. Ja, sonst habe ich eher Spiele gespielt, die ich schon kannte. Und die Spiele, die ich eh noch vorstelle, da komme ich dann jetzt gleich dazu.
Sehr gut, dann nehme ich doch diese Überleitung, ja.
Genau.
Und nutze sie schamlos aus und gehe doch gleich mal in mein erstes Spiel rein.
Ja, mach
das. Und zwar habe ich ein Familienspiel dabei, Mortisorti.
Ah,
oder The Magic Shop von Mortisorti. Und das ist tatsächlich etwas, was mich verwundert hatte und was ein bisschen sich entwickeln musste tatsächlich als Spiel und auch meine Meinung sich da an der Stelle entwickeln mussten. Aber was machen wir in Mortisorti? Wir sind Lehrlinge bei Magic Shop von Mortisorti und dürfen dort die Regale auffüllen. Wie machen wir das? Wir ziehen blind 5 Plättchen aus dem Beutel und lassen die auf den Tisch fallen. Und dann darf sich jeder eins aussuchen. Und dann puzzeln wir das quasi auf unser Tableau ein. Und das natürlich nach Regeln, weil sonst wäre es ja zu einfach. Denn nicht jedes Zutatenglas darf auf jedes Regal. Und außerdem müssen wir die Zutaten in diesen Regalen aufsteigend befüllen. Also, ne, wenn du einen 9 hast, dann darf danach nur alles, was 10 und größer ist, hingestellt werden. Dann hast du noch Abzeichen und Wertungsrollen, die man auch noch mit berücksichtigen muss. Und die sind auch variabel im Spiel. Und das ist schon das ganze Thema. Aber was bei dem Spiel wirklich sehr, sehr cool finde, ist die Skalierbarkeit. Und die Skalierbarkeit in Komplexität. Denn das kannst du wirklich als ein Gateway-Spiel hinstellen, in der einfachsten Art und Weise. Dann hast du wirklich jeden abgeholt. Und du kannst das Ding auch so mit einem fortgeschrittenen Modus so hinsetzen, dass es dann schon ein Familienspiel plus ist, weil dann doch einiges zu beachten ist. Des Weiteren, was mir sehr gut gefällt, ist eben, dass du wenig Downtime hast, ne? Du legst halt eine Auslage von 5 Plättchen und da suchst du eins aus, dann ist der nächste dran, sucht sich eins aus, bis jeder halt ein Plättchen hat. Und das geht halt relativ schnell runter. Und ja, es ist wirklich ein super stabiles Familienspiel, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gezockt haben. Und bis auf das erste Mal, was beim ersten Mal gar nicht gezündet hatte, dann wirklich immer gezündet hatte. Also beim ersten Mal hat es nicht gezündet, weil wir gleich als jetzt Erwachsene, ne, meine Frau und ich, die einfachste Version gespielt haben. Und dann hatte ich mich gefragt, so, wie belanglos ist denn das? Warum soll ich das tun? Warum soll ich das spielen? Und erst durch den Einsatz eben der verschiedenen Wertungsrollen, die es da drin gibt, wurde das dann doch sehr interessant. Und da hat man auch auf ein paar Sachen achten müssen, sodass es dann doch ja eine schöne Familienspiel-Plus-Unterhaltung wurde. Echt ein schönes Ding. Mal gleich vorab, das ist eine 7/10 für mich. Aber ich glaube, du hast es auch gespielt.
Ich habe es auch gespielt, ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe aber auch dasselbe Gefühl gehabt wie du, ne, beim ersten Mal spielen. Aber beim ersten Mal spielen haben wir gleich die Kinder dabei gehabt. Deswegen war es in Ordnung, dass wir nur die normale Version erstmal hatten. Macht aber, wenn es dann wirklich in größeren Runden und nur mit Erwachsenen spielt, schon Sinn, immer die andere Version zu spielen, wo dann die extra Plättchen und so dann noch die Ziele und sowas dazu nimmt. Das macht schon mehr Spaß dann. Und ja, es ist auf jeden Fall schon öfters jetzt dadurch auf den Tisch gekommen. Auch jetzt bei dem Treff und auch bei den anderen davor. Ja, nee, cooles Ding. Muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
Ja, ich weiß gar nicht, womit ich das wirklich vergleichen würde oder könnte. Das geht halt, also Spinnspiele hat ja ein paar echt coole, so einsteigerfreundliche Spiele, wie Guardlings oder, ja, ist es jetzt noch einstiegsfreundlich, wenn ich sage, dass Quacksalber von Quedlinburg? Ja, würde ich schon noch sagen.
Also, ja doch, wenn du die Erweiterung nicht mit reinnimmst, schon.
Genau, also, aber das reiht sich hier ein und das finde ich echt ganz, ganz cool. Das ist dann halt aber vom Komplexität halt nochmal ein Stück drunter, sodass du halt wirklich, wie ich anfangs gesagt hatte, ne, diese Bandbreite hast und relativ viele Leute damit meines Erachtens abholen kannst. Ich mag das Artwork auch, also das Setting ist ja so ein bisschen Zauberer, entfernt Harry Potter-Style so mäßig, ne, dass man halt sagt, okay, hier, wir sind Lehrlinge in einem Zauberladen und machen dann halt diese Zutaten, was eine Alraune sein kann oder eine Gewitterwolke oder Pilze etc. dann entsprechend rein. Das hat schon einen gewissen Charme. Außerdem gibt es auch noch Holzkatzen, die kannst du dann halt auch nutzen, um die Plättchen auch nochmal drehen zu können, weil die sind doppelseitig. Und die kannst du auch nicht einsetzen, dann sind sie halt 2 Punkte am Spielende wert. Das ist halt auch nochmal zusätzlich so ein Ding, wo du dann halt noch, ja, was das Spielgefühl noch ein bisschen in die Richtung treibt, ne, so, hihi, wir sind im Magierladen, aber halt auch ein bisschen diese Komplexität nach vorne drückt. Genau, echt ein schönes Ding an der Stelle.
Ja, wie oft flucht man, wenn man dann die falschen Zahlen sieht, die man nicht braucht?
Ja, okay, das ist vielleicht eins der Negativpunkte. Du hast natürlich nämlich eine Geschichte, es ist glückslastig.
Ja, also ja, Backbuilder, die sind immer.
Ja, wobei Backbuilding in dem Film, nee, im Backbuilder ist es ja eigentlich nicht. Du bildest ja, nicht deinen Beutel, sondern du ziehst aus dem Beutel. Und ja, das ist stimmt. Quasi, ja, ja. Das ist quasi die Gesamtanzahl der Plättchen, die da drin sind, und die dann ausfüllen, wirfst du. Ja. Genau. Und dann ziehst du halt da einfach 5 Stück blind als Auslage. Und da kann es natürlich sein, dass du entweder halt nicht die Ingredienz bekommst oder Zutat bekommst, die du möchtest, oder einfach auch nicht die Zahl. Und das kann natürlich bitter sein, dass du dann entsprechend halt auch weniger Punkte machst. Ne? Also da sollte man jetzt nicht zu sehr in ein Kennerspiel reingehen, wo man dann sagt, so oder vergleichen, ne? Wo man dann sagt, ey, das ist viel zu viel Glück oder das ist eindeutig Familienspielbereich an der Stelle. Also höher würde ich es nicht platzieren. Genau, nochmal schnell die Eckdaten. Morty Sorti Magic Shop, jüngst bei Schmidt Spiele rausgekommen. Designer ist Markus Slavicek. Den kennen wir auch.
Ja.
Und was hat denn der gemacht? Ich glaube, du kannst da.
Challengers hat er gemacht, auf jeden Fall. Dann hat er, was war das noch?
Noobs hat er gemacht.
Ja, stimmt, Noobs habe ich auch. Dann hat er Challengers Beach natürlich, ne? One World Away hat er gemacht.
Dann Magic Keys hat er gemacht. Das war ja auch.
Ja, die haben gewonnen. Kinderspiel
des Jahres, vor 2 Jahren, glaube ich, oder?
Ja. Genau, ja. Letztes Jahr nicht, davor, genau.
Genau.
Oder war das also, letztes Jahr?
Nee, 2024.
Okay, dann Starlink hat er gemacht.
Das habe ich jetzt nicht gespielt.
Ja, einige Sachen hat er schon gemacht, aber alle kenne ich auch nicht von ihm, aber ich mag ihn auch so, ist ein sehr super sympathischer Mensch, muss man sagen. Ich habe ihn ja so schon kennengelernt. Ich hatte ja mit ihm auch das Vergnügen, mal Challengers zu spielen.
Sehr schön.
Dementsprechend, der kann das auch alles sehr gut rüberbringen. Und ich war ja auch in Nürnberg da auf der Spielwarenmesse und da hat er ja Morty Sorti vorgestellt. Da war er dann auch so verkleidet als Zauberer und hat das dann da vorgestellt.
Das macht es natürlich nochmal ein bisschen sympathischer oder noch sympathischer, ja.
Genau.
Was soll ich sagen? Genau, 2 bis 4 Personen, 30 Minuten, das passt auch. Ne? Also die 30 Minuten, die kriegst du gut hin. Und ab 8 Jahren, gerade in der einfachen Geschichte, könntest du vielleicht noch ein Stückchen früher, aber gerade dieses aufsteigende Zahlen, das muss man beherrschen, dann kann man das auch ein bisschen früher spielen.
Ja.
Genau. Ach so, die Illustration kommt von David Kuschach.
Ja.
Den kennt man tatsächlich auch.
Echt?
Ja.
Warte.
Von Dungeon Pets, von Dungeon Lords, von wie heißt es noch? Die Alchemisten. Kennst du noch die Alchemisten von?
Ich habe bis jetzt von den Spielen, die du gerade genannt hast, noch keins gespielt.
Ah!
Deswegen, red ruhig weiter.
Ja, die Alchemisten, da ist ja aber was im Gang.
Ja, das sagen viele. Das habe ich jetzt schon öfters. Auch bei der BGT habe ich das schon öfters mal gehört.
Also, die Alchemisten ist tatsächlich ein richtig schönes Deduktionsspiel auf Eurogame. Basis, ne? Also auch mit geilem Thema. Aber also genau in die Geschichte, also falls ihr Bilder vor eurem geistigen Auge habt, so ist auch Morty Sorti so ein bisschen illustriert. Also da hat man auf jeden Fall diese Vibes auch wieder an der Stelle. Genau. Morty Sorti, mein erster Pick. Jetzt bin ich gespannt, was du uns so mitgebracht hast.
Ja, erstmal bei Morty Sorti hätte ich auch so 7,5 habe ich gegeben.
Ja,
da bin ich voll d'accord. Ich habe Happy Holiday mitgebracht von Kosmos. Happy Holiday ist, wir planen unseren Urlaub, aber natürlich nicht nur eine Woche, wir planen unseren Urlaub für 3 Wochen. Also unsere Reise. Wir wollen 3 Wochen halt reisen und das durch Europa. Und dementsprechend ziehen wir hier auch, oder es werden immer Plättchen aus dem Beutel gezogen, die werden auf ein Tableau gelegt. Ganz am Anfang haben wir 3 in jeder Woche, ne, es wird ja so, also wir haben einen Plan vor uns liegen, der halt so Wochen abdeckt, ne, immer von Montag bis Sonntag. Wir haben genau 3 Wochen. In der ersten Woche, da haben wir dann schon Plättchen für uns als Startplättchen liegen, zweite Woche und in der dritten Woche auch. Das sind dann immer Orte, wo wir dann sind. Das ist zum Beispiel Prag, ne, da sind wir vielleicht da, oder wir sind in Paris unterwegs, oder wir sind
Venedig, in Barcelona, London, genau. Amsterdam, Berlin.
Genau, solche Sachen. So, das war dann. Hier ist das aber das Ziel, umso länger wir an einem Ort sind, umso mehr Punkte bekommen wir. Das heißt, wir versuchen natürlich, so lange wie möglich an einem Ort zu bleiben, aber maximal auch nur 4 Tage, weil das ist das Maximum, was du erhalten kannst. Wenn du 5 Tage da bleibst, kriegst du nicht mehr. Also du verlierst auch keine Punkte, aber du bekommst auch nicht mehr, aber es bringt dir gar nichts. Das ist also eine Nullnummer. Nach 4 Tagen solltest du weiterreisen, aber 4 Tage solltest du versuchen zu schaffen. Mhm. Das Problem ist natürlich, es gibt auch noch andere Leute dabei und du hast Plättchen, die immer 3 Plättchen liegen auf dem Plan pro Kategorie. Wenn du die ziehst, bekommst du halt immer vorgegeben, die dürfen montags bis freitags liegen, dürfen nur am Wochenende gelegt werden. Oder sie dürfen nur in der zweiten Woche oder nur in der ersten oder dritten Woche gelegt werden. So, und das sind natürlich Problemchen dabei. Dann gibt es noch ein Set Collection, weil du willst ja auch Sehenswürdigkeiten sehen in den Städten. Und da gibt es dann unterschiedliche. Und die gelten dann pro Woche. Wenn du nämlich 7 unterschiedliche hast, kriegst du wieder mehr Punkte dafür. Das schaffst du aber natürlich nicht, weil sonst irgendwann, du musst ja jede Runde was nehmen, also wird es natürlich schwierig. Du kannst auch die Plättchen komplett umdrehen, dann kriegst du deine 4 Tage vielleicht voll, hast aber dann diese Set-Collection halt nicht mehr dabei und andere Boni nicht, weil es gibt auch manchmal noch Einzelpunkte, die auch noch dabei sind, also durch Sterne gekennzeichnet. So. Immer wenn ein Plättchen genommen wird von einem Dings, wird da ein Koffer draufgelegt. Diese Koffer brauchst du auch. Das sind so kleine Holzkoffer. Die gibt es in Schwarz, Grau und Weiß. Weiß sind Joker, weil das symbolisiert das eine Flugreise. Dann kannst du nämlich fliegen, weil die Städte, die Orte müssen verbunden sein mit denen, wo du als nächstes hin möchtest oder hinreisen möchtest. Und das musst du mit diesen Koffern schaffen. Du brauchst immer 2 Koffer für eine Verbindung. Das heißt, wenn es nur in einem Nachbarort ist, per Straße oder per Zug. Zug sind schwarze Koffer, Straße sind graue Koffer. So, da musst du die dazwischenlegen. Willst du aber ein bisschen weiter reisen, musst du halt für diese nächste Strecke natürlich diese Koffer auch noch dazwischenlegen. Weil sonst bekommst du Minuspunkte für jede Sache, wo du nicht gereist bist, sozusagen. Deswegen ist es natürlich cool, die Weißen. Für die Weißen gibt es aber keine Punkte. Nur für Verbindungen per Straße und, wie heißt es, per Zug gibt Punkte. Das ist hier wichtig. Auch kannst du Koffer abgeben, um blind einen aus dem Beutel zu ziehen, wenn du sagst, da liegt nur Murks. Das kannst du da auch noch machen, wenn du nämlich ganz viele Koffer dann hast. Das ist dann schon manchmal ein bisschen ärgerlicher, wenn du natürlich nicht das kommt, was du haben willst oder nochmal das kommt, was du schon hast, weil das bringt dir ja nichts. Das ist dann manchmal ein bisschen blöd. Aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es ist, also sie haben es verglichen, als ich das erste Mal gespielt habe, mit Abroad. Das gab es ja auch von Asmodee, glaube ich, ne, kam das raus. Das habe ich selber nicht gespielt. Ich habe nur gesehen, wie es andere gespielt haben, aber mich hat es optisch gar nicht angesprochen.
Weil halt sehr reduziert, ja.
Ja, aber wirklich, aber das war wirklich reduziert, auch auf Grafikstil reduziert da unten.
Das ist Kunst.
Ja, wahrscheinlich. Oder kann das weg? Nee, aber das Spiel sollte ja sehr gut sein, ne? Das haben ja viele gesagt. Und auch an was es mich noch erinnert hat, hier dieses Let's Go to Japan, ne? Das gibt's ja auch. Da musst du auch deine Reise planen. Und da muss ich sagen, Let's Go to Japan, das habe ich auch gespielt, deswegen kann ich das wirklich vergleichen. Es sieht super aus. Es ist super Deluxe-komponentig. Aber Grunde genommen ist es viel beschissener, muss ich sagen. Das muss ich jetzt auch mal ganz unverfroren raussagen, als das kleine Happy Holiday, was genau dasselbe macht, aber irgendwie viel übersichtlicher und schöner gestaltet, muss ich sagen. Weil diese Plättchen viel schöner illustriert sind. Obwohl, das hat sie natürlich bei Dings auch, ne? Let's Go to Japan. Aber ich fand, Let's Go to Japan war erstens viel zu groß. Hatten wir wieder das mit dem großen Spielplan. Und so. Nee, da muss ich sagen, hat mir das andere besser gefallen. Weil, ne, für das, was du da machst, war es zu viel und preislich auch zu hoch. Und dann muss ich sagen, ist Happy Holiday genauso das Ding. Es passt zu dem, ne, Preiskategorie-Dings, ist alles in Ordnung. Das kann man so machen. Ja, schönes Ding, hat mir gut gefallen.
Aber ist es
deswegen als meine, bin ich gerade leiser geworden, weil ich gerade so komisch gekommen.
Ja, genau, also ich war ganz lang am Einatmen. Ihr kennt das ja. Ja, wenn man quasi ganz lang einatmet, um nachzudenken, was man eigentlich sagen wollte. Ne? Ja. Aber schon mal nonverbal kommunizieren, dass man jetzt reden möchte. Nee, es klingt ein bisschen verkopft. Also mit diesem, du musst auf das, drauf achten, hast die richtigen Koffer etc., dass du dann hier.
Ja, ja, ist ja auch so ein Planungsspiel, genau. Ne? Also das okay. Ist schon, ne? Das ist jetzt ja nicht einfach so. Also du musst schon planen, so ein bisschen deinen Urlaub voraus, ne? Und wo du hin möchtest. Und du darfst sie ja dann auch so legen, wie du möchtest, ne, deine Dings. Und da musst du natürlich gucken, schaffe ich da jetzt noch 4 Reisen rein oder schaffe ich das nicht mehr? Lohnt es sich jetzt, das zu machen, oder gehst du lieber gleich auf einen anderen Ort, damit du halt dann nur 2 Ziele oder 2 Tage da bleibst oder 3 Tage, anstatt dann wirklich diese 4. Mhm. Das ist schon, ne? Also da musst du schon sehr viel planen, und natürlich ist es auch glückslastig, weil wenn der andere dir das immer wieder wegschnappt und du das dann nicht nochmal gezogen bekommst aus dem Beutel, dann ist halt blöd. Und aber erstmal haben wir es auch ein bisschen falsch gespielt, weil wir das da mit den Koffern nicht gemacht haben, dass du auch zusätzlich nochmal aus den Dingern ziehen dürftest. Dass weil das macht gefragt, das dann
wie du jetzt 350 Punkte gemacht hast, ne?
Ja, genau. Nee, habe ich da gewonnen? Weiß ich gar nicht. Beim ersten Mal. Warte, kann ich sofort nachgucken? Das war nämlich.
Er trackt die Spiele nämlich mittlerweile, dass
ja,
er
mittlerweile.
Am Jahresende auch was zu sagen hat.
Ich glaube, nur Happy Holiday nicht getrackt. Doch, habe ich. Ha! Ja, doch, habe ich gewonnen.
Sauber.
Ja, auch da danke an Carina für die Erklärung. Die hat es mir dann nämlich auch erklärt. Und seitdem habe ich es, ich habe es ja jetzt auch und auch noch ein paar Mal gespielt. Sehr cooles Ding. Ja, hat mir gut gefallen. Kriegt von mir eine 8, weil es mir im Moment sehr gut gefällt. Und weil es einfach schön aussieht und es einfach für das, was es ist, alles richtig macht. Und das muss ja auch mal ein Spiel mal erstmal hinkriegen, ne, finde ich. Da habe ich auch noch andere Spiele, die dann aber irgendwann mal später kommen. Die kommen heute nicht, weil heute habe ich, glaube ich, nur positive Spiele dabei.
Sehr gut.
Dann zu den Eckdaten. Oder hast du noch Fragen?
Nee.
Sonst hau ich raus. Okay. 1 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten, ab 10 Jahren. Schwierigkeit ist auch eine 2, weil du musst halt schon ein bisschen knobeln, wie vorausplanen und so. Designer ist Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert. Und die Artist ist...
Man. Die kennt man, ne?
Die kennt den man. Kennt man. Brett J. Gilbert, das kam mir auch sofort bekannt vor.
Haben die nicht Cities gemacht?
Also, ach, guck mal, der bringt auch dieses Jahr noch ein Spiel bei Asmodee raus. First Giants. Ist mir gerade aufgefallen. Das, was ich auch unbedingt drauf warte.
Ja, also der hat, also Matthew Dunstan und Brett Gilbert haben ja schon relativ viel miteinander gemacht. Elysium vielleicht, was ja auch Kennerspiel war.
2015. Hat das Guild of Merchant Explorers,
die ja,
Guild
der Fahnen haben
da auch gemacht.
Genau.
Ach, und Next hier Station. Auch Mandala hat er gemacht.
Genau. Also es sind keine Unbekannten.
Ne, nee, also der hat schon einiges. Deswegen, aber der und, hat auch hier wieder gut abgeliefert, muss ich sagen.
Und der Brett Gilbert hat auch einiges an der Stelle gemacht. Also, genau. Auch dieses Schnitzeljagd.
Ja, stimmt, Schnitzeljagd.
Chocolate Factory. Falls du das noch kennst.
Ja, Chocolate Factory kenne ich auch. Auch gutes Ding. Ja.
Genau.
Ja, und der Artist ist Klaus Stefan. Stefan wahrscheinlich. Der hat Russian Railroads gemacht, zum Beispiel. Oder Roll for the Galaxy. Oder Dominion.
Ja. Ist mittlerweile auch etwas aus der Zeit gefallen, dass sie sagen.
Aber wie gesagt, hier wieder super abgeliefert, weil hier echt schöne Grafiken und Designs schon drin. Also die Illustrationen sind schön. Und vor allen Dingen, wenn man öfters mal im Urlaub war, genau in den Orten, meine Frau zum Beispiel hat sich da sehr in Holland und so, ne, da sehr wiedererkannt und fand das sehr cool, was man da so dann alles wiedererkannt hat von den Orten. Es war schön illustriert, muss man sagen. Ja, ist erschienen bei Cosmos. Damit wäre das mein erstes.
Dann mache ich mit meinem zweiten weiter und du hast wieder eine perfekte Überleitung hingebracht, denn mein zweites ist auch von Cosmos. Und zwar ist ja 2026 das Jahr der Cozy Games und da hat natürlich auch Cosmos ein Brett reingeworfen Und das ist Koi. Ein schönes, wirklich ein super schönes, anmutendes Spiel. Du puzzelst dir da deinen Karpfenteich hin. Also Koi heißt ja, sind ja die mehrfarbigen Karpfen, die im Japanischen aber auch schwimmende Blumen genannt werden oder als das bezeichnet werden. Und dort baust du halt eben dein Koi-Teich aus und das möglichst schön und groß und für möglichst viele Punkte. Und das Spiel ist äußerst reduziert. Du hast nämlich am Ende des Tages nur zwei mögliche Aktionen. Einmal meditieren oder arbeiten. Meditieren ist nichts anderes als aus einer Kartenauslage eine Karte nehmen. Dann darfst du sie einmal triggern und auch noch den Bonus auslösen, der darunter steht. Und arbeiten ist einfach, ja, bestimmte Aktionen ausführen. Aktionen, die du über Karten bekommen hast, die legst du nämlich aus. Und dann eben auch noch Sensei-Aktionen. Also, dass du halt nochmal Wasser nehmen darfst oder platzieren darfst, Dekoration platzieren darfst oder Kois kaufen darfst, etc. Und das musst du halt dann, ja, doch relativ schlau reinsetzen, aber dieses relativ muss ich dann nochmal unterstreichen, weil wir haben hier ein Spiel mit relativ einfachen Entscheidungen. Es ist eher so ein Spiel zum Runterkommen. Es ist jetzt nichts total Aufgeregtes und das möchte es auch nicht sein, wie ich auch anfangs gesagt habe. Es ist ein cozy Game. Man möchte hier ganz entspannt so seinen Teich da aufbauen und ja, einfach Spaß daran haben. Und dafür, und das macht es auch ganz toll, und dafür gibt es für mich eine 8 von 10. Man könnte das Spiel auch belanglos nennen, ne, wenn man jetzt ganz fies ist. Aber das könntest du fast bei jedem Cozy-Spiel momentan machen. Und da, ich habe mittlerweile für mich gelernt, wie ich das so einzuschätzen habe. Warum? Zum Beispiel Stickerville, haben wir vor kurzem ja auch besprochen. Mhm. Ist das ein Brettspiel? Jein. Du klebst halt auf dem Brett Sticker auf und trägt dich das noch in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich auch nicht. Aber es geht halt darum, du hast ein schönes...
Stickern geht ja immer.
Ja, aber es geht hier um das schöne Gefühl, ne? Um das schöne Gefühl, was aufgebaut zu haben. Und das hast du bei Koi genauso. Also wenn du nachher diesen schönen Garten da hast und diesen Teich mit den schönen Acryl-Tokens mit den Kois drauf, dann schaut das schon sehr, sehr cool aus. Jetzt kommt es auch noch drauf an, mit wie viel Personen man das Spiel spielt, denn am Ende des Tages hast du hier Dekorationen. Die Dekorationen sind auch Wertungsmöglichkeiten. Davon sind immer drei verschiedene ausgelegt. Wir haben auch einiges an verschiedenen Dekorationen, also jedes Spiel ist ein bisschen anders. Ne? Das Kartenset ist immer dasselbe, das spielst du auch ziemlich durch, dann hast du beim ersten Spiel auch alles gesehen, was an Karten da ist, aber die Dekorationen machen quasi hier den Unterschied, weil dann musst du immer so doch ein bisschen umdenken, wie du jetzt hier am besten deinen Koi-Teich ausbaust. In einem Spiel zu dritt oder zu viert ist das nicht so eng. Warum? Weil du einfach von jeder Dekoration 2 Stück hast. Heißt, es können sich 2 daran erfreuen. Im Zwei-Personen-Spiel ist das Spiel schon ein bisschen, sagen wir mal, aggressiver, weil du von jeder Dekoration nur eines hast. Also sprich, okay. First come, first served. Und der oder diejenige wird dann einfach hier einen Batzen an Punkten machen. Und wenn es dann geschafft wird, gleich 2 dieser Dekoration herzukriegen, dann ist das schon ein doch teilweise nicht aufzuholender Abstand, den man sich da aufbaut. Nichtsdestotrotz echt ein schönes, entspanntes Ding, was richtig cool ausschaut. Also ich werde dazu auch in ein paar Tagen mal ein Reel machen. Schaut es euch an. Also das ist echt ein Hingucker. Ja? Also anders kannst du nicht sagen. Und es hat mich echt getriggert. Also da getriggert in der Hinsicht, es hat mir echt gefallen. Also ich war da, ich habe das gesagt, angefangen zu spielen, gesagt, ist schon ein bisschen belanglos, was mache ich denn nicht? So mal entweder eine Karte aus, trigger die und platziere oder mach die 2. Aktion arbeiten und platziere da ein paar Sachen. Aber dann ist das doch etwas verkopfter, als man denkt, aber in einer sehr, sehr, sehr angenehmen Art und Weise. Ich würde das Spiel auch als leichtes Kennerspiel einsortieren, weil das ist jetzt nicht so ganz ein Familienspiel, Da wird schon ein bisschen was von dir gefordert. Ich glaube auch so in deine Richtung, jetzt von deinem Spiel Happy Holiday, was du gerade erklärt hast, geht es ja auch so um 2 von 5 in der Komplexität. Aber du hättest jetzt auch bei Happy Holiday gesagt, dass es eher so ein Kennerspiel ist, oder? Ein leichtes Kennerspiel? Oder wärst du noch bei Familienspiel?
Ja, Übergang. Ich würde anfangen. Also ich würde so genau der Sweet Spot zu Familien plus bis Kenner Minus, wie man so schön sagt, also leichter.
Ja, genau. Aber ich würd hier eher so dieses Kenner Minus, also diesen Grenzbereich bis Kenner Minus reinsetzen, weil da musst du schon ein bisschen nachdenken, wie du was platzierst. Und ja, also echt ein schönes Ding. Also und? Da hat sich was Schönes an Land gezogen an der Stelle. Es ist ja auch der Nachfolger im Geiste von Bonsai, glaube ich.
Das wollte ich jetzt
gerade sagen. Entschuldige, ich habe es ja nicht gespielt. Du hast es aber gespielt.
Vielleicht ich habe Bonsai gespielt. Genau. Deswegen wollte ich das fragen, weil ich habe mir gerade die Bilder angeguckt. Ich habe nämlich Koi noch nicht gespielt. Hab's aber hier. Ich werde das jetzt auch noch nachholen. Dann werde ich da nochmal berichten, ob es wirklich ähnlich ist. Aber es sieht ähnlich aus, weil ich sehe die Auslage wie bei Bonsai. Und deswegen, also es ist so ähnlich mit den Karten, die man da ausliegen hat und von da aus zieht. Und wenn die dann weg sind, wahrscheinlich geht es dem Ende zu. Ist das über die Karten gesteuert, ne?
Genau, also die Karten, du spielst das Deck, wenn es nicht mehr auffüllen kannst, die Auslage ist, Spiel zu Ende.
Und es ist ja auch von allen 3, die auch Bonsai gemacht haben.
Genau, richtig.
Genau, und also das ist einfach nur der Nachfolger davon. Sieht richtig cool aus. Sind diese Acrylfischchen am Anfang so beklebt noch, dass du die erst abfuddeln musst?
Selbstverständlich.
Ja, das ist gut. Haben sie denn schnell Kratzer drauf, wenn man es oft spielt? Also ist dir schon aufgefallen?
Weiß also ich, nicht. Also ich, Acryl ist anfällig. Also ich gehe sehr pfleglich damit um, aber ja, Kratzer wirst du drauf haben. Ich finde Kratzer aber gar nicht so schlimm. Ich finde schlimmer, dass halt die ganzen das Fingerabdrücke, ne, die siehst du dann halt eher. Ne?
Mhm. Das stimmt.
Aber tut dem ganzen Spiel keinen Abbruch. Also das ist echt schön.
Und du hast richtig 3D-Gebäude da drin, ne? So.
Genau, also alles. Also
so 3D-Sachen, ne? Genau, nach oben.
Genau, du hast da deine, du hast da Steinbuddhas, du hast Brücken, du hast eine Trauerweide, du hast auch Äste, du hast Wasserschildkröten, Wasserfall, dann hast du ein Wasserspiel etc. Und wie gesagt, es kommen da immer nur ein paar dieser vorhin genannten oder gerade genannten Elemente. Es kommt nie alles ins Spiel rein, sondern immer nur dreierlei. Ne? Ja. Und das macht das Spiel einfach anders. Weil, wie soll ich sagen, ein Steinbuddha zum Beispiel, der gibt dir Punkte, das muss ich nochmal nachschauen, wenn ich mich recht erinnere, oder wie ich mich erinnere, ist es, jeder Fisch, der in einer geraden Linie zum Buddha ist, der kriegt extra Punkte. Ne? Ums Wasserspiel bekommst du für Einser Karpfen extra Punkte. Und wenn du das intelligent platzierst, dann hast du da natürlich eine riesige Punkte-Engine, die du dir dahin knallst. Das macht dann schon Spaß an der Stelle. Ne?
Was auch Wasserschildkröten sehe ich gerade.
Ja.
Genau. Sieht schon ganz cool aus.
Ja, es ist einfach.
Eine Katze? Kommt da eine Katze drin vor?
Nee. Nein. Nee. In Mortis Horti schon, aber nicht.
Ja, da ja. Ne? Ja, warum nicht? Koi-Teich, der, wo die Katze dann die Fische noch mopst oder sowas. Man weiß es ja nicht.
Das hältst du also von Katzen.
Ja, sind wir wieder bei dem Thema.
Ja, genau, richtig. Genau.
Nee, hätte ja sein können. Nee, habe ich aber auch nicht gesehen, aber ich dachte, ich frage mal. Ja, aber das mit den Schildkröten, sie wieder, das könnte schon wieder interessant für die liebe Becky sein, die liebt ja Schildkröten.
Ein anderer Aspekt in dem Spiel ist tatsächlich, du kannst ja Teile kaufen oder bekommst du durch Boni, zum Beispiel Wasserfelder, aber auch einen Koi, den du kaufst, den platzierst du erstmal in dein Lager. Und das Lager ist halt auch nur hat eine bestimmte Größe. Und da musst du auch irgendwie haushalten, ne? Also was kann ich jetzt alles in mein Lager legen, ohne dass ich was rauswerfen muss? Ne? Das ist immer so ein bisschen dieses Timing abpassen. Also ich glaube, ich habe schon zu viel erzählt. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Wie gesagt, man könnte es belanglos nennen, wenn man was weiß ich, ein Euro sucht oder wirklich ein Kennerspiel mit viel, viel Tiefe. Aber das möchte Koi an der Stelle gar nicht sein. Koi ist ein cozy Game, was total Bock macht, was schön ausschaut, wo man einfach nach einem gestressten Tag mal was Schönes zocken kann und danach auch zufrieden vom Tisch aufstehen kann. Und das ist einfach, das möchte Koi, das macht Koi wirklich super. 8 von 10 Punkte. Wie gesagt, rausgekommen bei Cosmos. 1 bis 4 Spieler, 45 Minuten Dauer, ab 10 Jahren, Komplexität 2,1 von 5. Die Designer sind Rosaria Battiato, Massimo Borchi und Martino Ciacacera. Und Artist ist Emiliano Castellano. Cooles Ding.
Ja, muss ich unbedingt spielen. Klingt so. Ja, dann komme ich jetzt, oder wolltest du noch? Nee, hast du noch. Dann komme ich zu meinem zweiten Spiel und das ist mein absolutes Highlight-Game, muss ich sagen. Bis jetzt. Also, ja, ist ja noch jung, aber bis jetzt.
Trommelwirbel.
Genau. Ich hätte es auch nicht gedacht. Das wurde mir gepitcht, muss ich auch sagen, in Nürnberg. Da hat es mir der liebe Jan von Asmodee gezeigt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und dann dachte ich mir, ja gut, dann guckst du es dir mal an. Aber richtig gutes Ding. Und das, es geht um God Five, heißt das. Es ist ein, ja.
Fünf Götter, oder?
Ja. God Five. Nee, Gott mit T. Es ist ein Deduktionsspiel. Und ich bin ja jetzt nicht meistens gar nicht so gut da drin, aber es ist ein Zahlendeduktionsspiel. Und das macht einfach super Laune. Also, erstmal ist die Haptik schon mal richtig cool, weil wir haben so ganz viele kleine Steine mit Gesichtern und unterschiedlichen Farben. 5 unterschiedliche Farben. Auf der Rückseite sind Zahlen drauf. Und die liegen alle verdeckt vor uns erstmal. Dann hat jeder einen Schirm, also einen Sichtschirm vor sich. So einen kleinen, kriegt einen Stift. Hat so eine kleine Leiste von Minus zu Plus. Mit 5 Aussparungen, wo diese Steinchen reinpassen. Dann haben wir ein kleines, ja, Übersichtsbrett oder Dings, wo wir dann Zahlen abstreichen können. Und jetzt müssen wir rausfinden, das ist nämlich der Clou, wir nehmen uns dann von jeder Farbe einen Stein aus der Mitte und stellen die so vor uns auf, so dass wir sie nicht sehen. Und dann sortieren unsere Mitspieler die vor uns ein, von klein nach groß, die Zahlenreihenfolge. Jede Zahl gibt es nur einmal. Jetzt müssen wir rausfinden, welche Zahlen sind denn vor uns. Und wer das als allererstes schafft, gewinnt das Spiel. Punkt. Hier haben wir aber dann noch 2 Möglichkeiten und das funktioniert so. Es sind nämlich immer noch 5 in der Mitte, werden auch nochmal aufgedeckt. Du siehst natürlich die Zahlen der anderen vor dir, ne? Alle, die mitspielen. Es können 4 Leute mitspielen. Die kannst du ja schon mal alle abstreichen, die werden es ja bei dir nicht sein. Dann werden nochmal 5 in der Mitte aufgedeckt, die sind es ja dann auch schon mal nicht. Kannst du auch abstreichen. Und jedes Mal, wenn du dran bist, deckst du eine weitere auf, die alle sehen. Und dann kannst du sagen, sortier mir eine von den 6 Zahlen, die dann aufgedeckt in der Mitte sind, ein bei meinem Zahlenstrang. Dann haben die nämlich so Aussparungen dazwischen und dann können die eingeteilt werden. Das kommen, zum Beispiel hast du dann eine 20 eigentlich vor dir stehen, das weißt du ja nicht, und eine, sagen wir mal, 30. Und du willst die 25 einsortiert haben, dann schieben die die dazwischen, dann weißt du, okay, die eine ist unter 25 und alles, was davon links ist, ne? Und die anderen sind über 25. Und so musst du dir das erarbeiten, sodass du an diese Zahlen da vor dir kommst. Dann gibt es noch Punkte da drauf, 1 bis 3 Punkte. Und die sind auch nochmal auf deinem Tableau, die du dann abkreuzen kannst. Dann kannst du nämlich fragen, hat diese Zahl hier vor mir genauso viele Punkte, also auch einen Punkt wie dieser Stein, den ich jetzt da anlege. Dann sagen die ja oder nein, dann wird er einfach so gekippt davor oder dahinter gelegt. Dann weißt du, okay, hat er nicht. Dann weißt du, es muss irgendeiner mit 2 oder 3 Punkten sein. Dann kannst du alle 1er Punkte wegstreichen. Und so kommst du immer näher an diese Zahlen dran, die du hast. Du kannst natürlich auch jederzeit sagen, ich rate, ne, was das ist. Aber das kann auch in die Hose gehen. Und sobald es einmal in die Hose gegangen ist, bist du raus. Da musst du warten. Aber da das Spiel immer nur 15 Minuten dauert, ist es auch ganz schnell vorbei. Und du rätst nicht am Anfang. Maximal so am Ende, wo es vielleicht noch maximal noch eine Runde oder so geht. Oder nur noch einen Zug. Dann ist es auch egal, ob du raus bist in dem Moment. Hatten wir auch so noch nicht, weil die meisten haben sich entweder nicht getraut. Einmal hatten wir das, glaube ich. Und ich habe dieses Spiel jetzt, glaube ich, seit so lange ist es noch nicht. Und seitdem habe ich das schon so häufig gespielt. Ich habe es alleine jetzt in Basweiler spielt, habe ich es, glaube ich, 5 oder 6 Mal auf dem Tisch gehabt. Krass. Hintereinander. Also das muss ich sagen. Das Ding rockt also ich finde es total genial. Und die Steinqualität ist hier wie von Azul, diese Steine.
Mhm. Sieht auch total süß aus, weil die Steine haben dann hinten noch Augen drauf, ne?
Das genau. Ist, ja, dann für auf, schon ja genau, auch für Farbenblinde sozusagen ist das mit den Augen dann sehr gut gemacht, fand ich dann auch, weil dann ordnen die das ja dann nochmal zu. Finde ich super.
Wenn dir das gefällt, mein Lieber, jetzt mache ich den Bogen wieder zu den Alchemisten. Wenn dir das gefällt, so ähnlich ist das auch. Also was heißt ähnlich? Natürlich hast du das nicht mehr, diesen Stein hier, aber du versuchst bestimmte Ingredienzen zu entziffern. Mhm. Und da hast du auch so ein Blattel vor dir. Und da suchst du auch Informationen.
Auch so ein bisschen Deduktion.
Ja, das ist ja
rein. Ach, das ist auch reine Deduktion. Genau. Okay, ich habe mir bei den Alchemisten immer so was Ähnliches wie Quacksalber vorgestellt.
Nee, es hat schon in sich. Also Alchemisten ist kein.
Ja, okay, vielleicht muss ich mir das doch mal angucken.
Es ist eher so ein Kenner plus Expertenspiel. Also allein weil es halt. Also der Deduktionsanteil ist jetzt ist präsent, ja. Du kannst auch komplett verkacken, aber ist halt echt interessant gemacht. Genau.
Ja, und hier aber muss ich auch wieder.
Das macht mich hier auf dieses Spiel dann doch ein bisschen heiß. Hätte ich nicht gedacht, weil gerade bei den kleinen Dingern bin ich ja relativ schnell so, nee, danke, ich spiele lieber große Spiele. Aber das hast mir gerade echt schmackhaft gemacht.
Ja, das hat mich auch total abgeholt. Und für mich ist es im Moment auch eine 10, ne, muss ich sagen.
Was?
Ja. Und das ist für ein Party-Ding, ne? Also ein Deduktionsspiel, was ich sonst nicht spiele. Das ist definitiv. Also ich habe das so oft gespielt und jeder, der gesagt hat, ja, das habe ich auch in. Habe ich das in Dings? Hatte ich es noch nicht. Nee. Aber ich habe das echt so häufig jetzt gespielt. Und stimmt, ich war nochmal auf einem Spieletreff dazwischen und da war ich auch nochmal, habe ich das die ganze Zeit gespielt und jedem erklärt. Ich hype das. Also jeder, der immer da gesagt hat, ja, was soll man spielen? Ah, komm, das geht immer. Und wir haben sogar mehrere Runden hintereinander gespielt. Das ist total cool, das Ding. Also im Moment, geiles Ding, hat auf BGG auch eine 8. Aber, und das für so ein kleines Ding, die sind ja meistens nicht so hoch gerated. Und deswegen, also es zieht scheinbar bei vielen Leuten. Und ich habe es auch mit Leuten gespielt, jetzt auch wieder Carina und Tanja, ne? Grüße gehen raus. Die mögen auch solche Deduktionsspiele ungern. Aber das spielt die Carina super gerne. Also auch das hat die sehr häufig mit mir dann gespielt. Also ich muss sagen, super Teil. Deswegen voll abgeholt. Absolute Kaufempfehlung für mich. Wer kleine, kurze Dinger mag und liebt und viele Dinger da hintereinander wegballern will, ist auch super für jeden zum Einstieg in Deduktion, muss man ja auch sagen. Weil super schnell erklärt, hast du ja gehört, war ja das ganze Spiel. Ich dachte, bei dem kleinen Spiel kann ich es auch komplett erklären. Also das war ja
jetzt. Nee, krass. Ich gucke gerade auch so im Netz, was das so kostet. Ich glaube, das kriegst du gerade für 20, 22 Euro bei dem einen oder anderen. Also zuzüglich Versand natürlich, aber ja, klingt interessant irgendwie. Also
ja, hat wie gesagt, kam auch bei uns voll gut an. Und wir haben es, ja, mein Sohn hat es auch mitgespielt das erste Mal und der hat ja Deduktionsspiele an sich so noch nicht gemacht und hat es auch sofort richtig gut hinbekommen. Bei der ersten Partie hat er schon 4 Zahlen aufgeschrieben gehabt, wo wir dann gelöst hatten. Da fehlte ihm nur die letzte. Und die hat er dann nur geraten, hat es aber sogar richtig gehabt. Aber das Spiel endet halt, sobald einer es richtig hat. So, und ich hatte es dann schon richtig und ich war halt vor ihm. Dann war es halt schon vorbei. Aber dann hat er es halt spaßeshalber auch einmal gemacht und hat sogar die richtige Zahl geraten. Das heißt, er wäre sogar durchgekommen.
Krass.
Und ich finde es enorm, wie manche Leute, du siehst halt dann, wie die Leute deduzieren, weil manche haben das sogar schon mit 3 Steinen, die nur vor ihnen liegen, rausgefunden. Da denke ich mir so, ey, wie hast du das hingekriegt? Klar, die raten dann vielleicht auch bei manchen Teilen, aber manche, da fragst du dich, wie kommt die da
hin? Bei Deduktion ist es wie bei Klausuren. Mhm. Mut zur Lücke.
Ja, genau. Manchmal einfach mal raushauen. Nee, aber geiles Ding.
Ja, cool.
Schaut es euch an, versucht es mal. Ich mag's. Achso, ja, Eckdaten noch. 2 bis 4 Spieler, 15 Minuten, ab 8 Jahren ist es auch. Schwierigkeit ist auch nur 1,5 angegeben, aber das ist auch so. Designer Johann Levet. Artist.
Was? Es ist nur ein T am Ende.
Ja.
Dann wird's stumm sein.
Levet.
Mhm.
Okay. Dann Artists Matthew Claus und Simon Duchy. Duchy.
Nein.
Ich möchte dich ja keinen beleidigen. Ich bin ganz furchtbar, was Namen aussprechen angeht.
Too late, Basti.
Auf jeden Fall erschienen bei Blue Orange und hier im Deutschen bei Asmodee Germany. Genau. Stimmt. Es passt auch eigentlich. Ne? Touring Machine ist auch von Johann Levé. Und Devan hat er auch gemacht. Er hat auch einen Lauf. Weil Devan ist ja auch richtig gut gewesen. Oder ist es auch immer noch? Ich mag es immer noch. Ja, sehr coole Dinger. Ja, damit hätte ich dann jetzt meine Hype-Welle hier gerade rausgeballert. Aber da hat mich wirklich, weil es mich einfach so überrascht hat, weil ich hier echt nichts erwartet habe. Aber
das ist ja das Schöne, das ist halt einfach, und das ist auch nochmal was, ne? Also wir spielen ja auch einige von euch da draußen, ne? Also wir spielen ja extrem viel. Viel Neues, viel Unterschiedliches. Und vieles ist auch relativ ähnlich, was wir spielen. Ne? Da kann man halt sagen, okay, das gefällt mir in Nuancen besser oder das ist halt für die und die Audience, wie auch immer. Aber wenn du halt dann wirklich so ein Spiel hast, was dich packt,
ja,
ne, das ist ja das, was wir eigentlich auch immer wieder oder regelmäßig suchen, dann ist das schon cool. Das ist echt, also, ja. FOMO on.
Genau, das hat bei mir auf jeden Fall die FOMO voll gekickt. Ja, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende angekommen. Dann würde ich einfach mal sagen, obwohl eine Sache wollte ich natürlich noch mal fragen. Wir hatten ja vor ein paar Folgen den Maler hier. Nochmal Grüße gehen raus für Miniaturen. Und hast du schon ein paar Erfolge?
Tatsächlich, also ich habe mich mal rangesetzt und habe mit einem zugegebenermaßen leichten, wie soll ich sagen, Modell angefangen, und zwar der Raumschiffbiene von Astrobienen, und habe mich dem mal angenommen, auch mitunter mit bisschen Hilfe von meiner Frau, und muss ich sagen, das ist äußerst entspannend.
Ja. Aber frisst
aber auch zeitintensiv.
Ja, genau.
Alter Schwede.
Das stimmt.
Andere hätten in der Zeit wahrscheinlich eine ganze Terrasse draußen gebaut.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich verkrampf mir hier ein mit einem kleinen Pinsel, um hier die kleinen restlichen, wie soll ich sagen, Feinheiten da reinzumachen. Also es hat total Spaß gemacht.
Aber der Mensch muss ja auch mal zur Ruhe kommen. Also
ja, genau,
doch.
Genau.
Dafür ist das super,
also da ist es, wobei, was heißt, also meditativ, jein. Also wenn du quasi
ja,
so
im Lauf bist,
dann
an.
Ist das schon ganz gut, ja. Also wenn du die Space Coloring etc. machst, ne, dann ist das alles fein. Wenn du dann aber später rankommst und sagst so, und jetzt mal hier so einen kleinen Klecks drauf und dann rutschst du ab, weil du genau in dem Moment so ein bisschen wackelig bist. Alter Schwede.
Dann könntest du es auch aus dem Fenster werfen. Kurzzeitig in dem Moment. Ja.
Jo.
Vor allem, wenn du es dann fast fertig hast und du machst den Abrutscher, dann Rage.
Ja.
Ja, kenne ich. Kann ich nachvollziehen.
Nee, aber ja. mir hat die Folge auf jeden Fall extrem geholfen, da ein bisschen reinzugehen, um auch meine Angst da ein bisschen zu nehmen. Und ja, man ist ehrgeizig. Also ich bin extrem ehrgeizig diesbezüglich. Aber der Ehrgeiz geht ja auch ein bisschen runter. Ja, weil du hast ja einmal den Ehrgeiz, so also unter Motto, das ist das Zielbild, was du haben möchtest. Und dann merkst du, dass es aber alles nicht so einfach ist und auch nicht so krass schnell geht. Deswegen bin ich halt dann so ein Mensch, der dann wieder so abschichtet und sagt, okay, jetzt gucken wir jetzt erstmal, dass wir das gut können, dann der nächste Schritt etc., bis ich dann vielleicht irgendwann zu dieser Ecke komme. Jetzt hatte ich jetzt, wie gesagt, ne, ist ja ein relativ einfaches Modell hier, das hat ja nicht so viel Nuancen und Tiefen und, wie soll ich sagen, Akzente, wo so ein Wash zum Beispiel extrem was bringen würde. Mhm. Wie so diese kleinen Miniaturen, wo dann halt noch Waffen oder sonst was dranhängen. Das wäre jetzt quasi das, woran ich mich dann nochmal, versuchen würde. Mhm. Aber ich fand es ganz, ganz cool auch von euch, dass ihr uns da angeschrieben habt und mir dann auch mal ein paar Bilder oder uns, Basti, in eurer Community, dann gab es ja auch das ein oder andere Bild, was geschickt worden ist mit bemalten Minis, finde ich total cool. Ja, wie ihr das da draußen alle macht. Vor allem, wie auch unterschiedlich quasi die Ideen sind. Ne? Also mit was, welche Farben packe ich auf bestimmte Teile drauf. Ne? Also zum Beispiel die Astrobiene habe ich tatsächlich ein bisschen wie eine Biene, also wie eine Biene gemacht, aber noch mit so ein paar Elementen, wo es dann heißt, okay, hier habe ich dann noch, ja, metallene Elemente drauf, weil es ist am Ende des Tages ein Raumschiff. Ne? Aber man hätte es auch komplett metallic machen können und sagen können, das ist halt jetzt einfach nur ein Raumschiff. Ne? Also da gibt es so viele Ideen um die Bemalung von Miniaturen. Das ist schon spannend.
Ja, das auf jeden Fall.
Genau.
Ja, finde ich auch immer wieder sehr spannend. Deswegen, ja, ich bin auch wieder ein bisschen am Malen und am Ausprobieren. Ja, vor allem mit diesen Stiften. Das ist schon ein bisschen grobmotorischer. Das
ganz. Ja, für so Grundgeschichten ist ganz cool, beziehungsweise wenn die nur eine Farbe brauchen, ist es echt gut.
Ja, dann auf jeden Fall. Genau. Wenn es große Flächen auch sind, so, ne?
Ja.
So,
ja, das stimmt. So Ork Green für nackerten Ork. Reicht. Genau.
Ja, was man natürlich auch immer machen muss, und da habe ich mich damals immer so vor gesträubt, ist es, wenn du dann so, ich habe mir dann ja ein paar Videos angeguckt, die malen ja dann immer da drüber, weil wenn sie die machen ja erstmal die größten Flächen und die machen sie ja einfach so grob, dass es selbst in die anderen Farben noch mit reinläuft, das ist ja vollkommen egal, weil da ist ja noch nichts. So, ne, schön grob. Und danach machen sie es fein dann weg mit den neuen dann.
Ja.
Und da habe ich mich schon immer gesträubt. Ich habe es versucht, dann schon so fein zu machen. Und das hält natürlich dann auch ewig auf, muss man sagen. Man muss die Grundflächen erstmal grob leuchten.
Ja, es ist ein Prozess.
Ja, auf jeden Fall. Aber ein schöner. So. Ja, dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende angekommen. Und hat mir wieder viel Spaß gemacht. Auch wenn es diesmal nur zwei Spiele von jedem waren.
Ja,
aber es waren trotzdem wieder interessante dabei.
Und trotzdem auch eine Stunde.
Ja, genau. Haben wir uns ein bisschen mehr dran aufgehangen an den zwei Spielen dann. Ja, sehr coole Dinger dabei. Und schaut es euch an. Und wir wären gespannt, was ihr dazu sagt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gehör zu haben. Sagt man ja immer so, weil im Grunde genommen habt ihr das ja schon gehört, wenn er hier ankommt, an diesem Punkt. Aber schön, dass er immer wieder einschaltet. Das freut uns immer sehr. Und dementsprechend bin ich auch immer noch glücklich, das hier alles mitzumachen, weil ich einfach denke, es kommt immer schönes Feedback zurück von euch. Und wir harmonieren hier auch immer. Und dementsprechend, ja, muss ich das auch nochmal wieder loslassen. Das war eine Ostermentalität.
Ganz viele Herzen. Genau. Ganz, ganz viele Herzen. Kann ich nur so zurückgeben. Und danke dir, Basti. Danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht super Spaß. Und da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit, einen guten Start in die Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
Bis hin.
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge und lasst uns gern ein Abo da.